So, sag mal, was ich höre, nämlich nichts. Ja, geil, ich habe keinen Ton, das ist doch herrlich. Warum habe ich jetzt keinen Ton bei euch? Das ist ja affig. Warum habe ich keinen Ton? Ja, das heißt, ich habe keinen Ton. Sollte Alina mal ihr Mikrofon anmuten? Wie wäre das? Das ist ja wieder der Hammer hier alles. Frauen und Technik, hallo. Ich höre nichts. Das ist alles. Ja. Das ist alles geil.
Also ich
So,
kann dich
jetzt habe ich
hören.
sie. Hallo. Ich höre was.
Das lag nicht an mir. Ich habe einen
Ja.
Soundcheck gemacht und ich bin da zu hören gewesen.
Ich habe keine Ahnung. Gut, hallo.
Hi, alles gut. So,
So, fang an.
also.
Ja, erzähl was Schlaues.
Was Schlaues. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchten wir euch erzählen, also wir sind Thomas Röper und Alina Lipp, von dem Referendum, das wir beobachtet haben in der Südostukraine. Thomas war in
Ex.
der Region Cherson unterwegs. Ex-Ukraine. So, und ich war
Korrekt
halt
bleiben.
wieder in der. Genau. So, genau, da, also damit wollten wir anfangen, dass wir halt kurz unsere Eindrücke erzählen, was wir da gesehen haben, was wir erlebt haben. Das ist nämlich unglaublich spannend. Thomas hat zum Beispiel auch erlebt, wie ein Anschlag verhindert wurde auf seine Beobachtertruppe. Also es gab ja mehrere internationale Beobachter. Und da hat es jemanden gegeben, eine Ukrainerin, die die Geodaten weitergeleitet hat, und dann hätte nämlich die Gruppe beschossen werden sollen. Das würde er gleich alles erzählen. Was ich in Donetsk gesehen habe, war auch recht spannend, wie immer. Und dann geht es noch um die Anschläge auf Nord Stream 2, das absolut aktuellste Thema. Jeder fragt sich, was ist da genau passiert? Wer war es? Waren es wieder die bösen Russen oder vielleicht? Heute haben wir eine Umfrage gemacht, die Grünen.
Die Grünen.
Also der Frage gehen wir auch nochmal nach.
Würde sagen, Habeck war es. Habeck hat
Genau.
gebraucht.
Ja, und dann wenden wir uns wieder euch zu und ihr könnt uns wieder eure spannenden Fragen stellen, die wir dann beantworten. Ja, wer fängt an?
Jo, fang du mal an mit Donetsk. Du bist gerade so am Reden, ich entspanne dich noch ein bisschen. Erzähl mal von Donetsk, was da los ist. Wir haben beide haben ja auch nicht
Okay.
wirklich gesprochen jetzt die Tage. Also ich weiß ja auch nicht, was du zu erzählen hast. Von daher, hau raus.
Okay, also Donetsk war wie immer eigentlich. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe erwartet, dass die Ukrainer das Referendum extrem beschießen werden. Deshalb habe ich war ja gerade rausgefahren, als es alles losging, als es verkündet wurde. Und dann habe ich echt überlegt, fahre ich da jetzt wieder hin in meine Wohnung oder nicht? Und dann bin ich halt doch gefahren und habe es auch nicht bereut. Also es war die ersten Tage vergleichsweise recht still, obwohl sie auch geschossen haben, aber das tun sie ja immer. Dann gab es aber einen Moment, wo ich dann schon dachte, also wollte ich gerade in ein Gebäude reingehen und dann flog der über mir, ne? Bisch, Rakete lang. Alle gucken nach oben, springen an die Seite zu den Wänden der Gebäude und dann schlug die Rakete in der Nebenstraße ein und hat tatsächlich auch jemanden umgebracht, habe ich hinterher im Kanal gesehen. Und ja, das spitzte sich dann auch weiterhin zu. Also gegen Ende des Referendums haben die Ukrainer wieder sehr, sehr, sehr schlimm auf Donetsk, auf das Zentrum geschossen. Es sind wieder viele Zivilisten gestorben. Ja, aber trotzdem, was mich sehr gefreut hat, zum Referendum sind viele ausländische Wahlbeobachter gekommen. An der Zahl gab es 900 und davon 120 ausländische, alleine in der Donetsker Volksrepublik. Und ich bin dann in der Gegend rumgefahren, eben zu verschiedenen ja, Wahllokalen. Das waren aber letztlich keine Lokale, sondern dadurch, dass eben die Stadt ja ständig beschossen wird, also haben die Menschen Angst, wählen zu gehen. Ist ja auch klar. Also wenn es nur ein Wahllokal pro Gebiet gäbe, dann weiß ich auch nicht, ob ich da hingehen würde, weil das würde natürlich beschossen werden. Also haben die Leute dort ihre Wahlurnen in der Nähe der Häuser aufgestellt, auf so verschiedenen Tischen, und jeden Tag wurden die Tische auch woanders aufgestellt und die Leute konnten da hingehen und wählen. Kritisiert wurde im Westen daran, dass es für jeden sichtbar war, was er ankreuzt, weil es keine Wahlkabinen gab. Aber ihr habt es vielleicht gesehen in meinem Kanal Neues aus Russland, da habe ich sehr viele Interviews genommen bei den Bewohnern von Donetsk und Freudentränen in den Augen gesagt, wir haben so lange, wir haben 8 Jahre auf diesen Tag gewartet, um bin gerade weg gewesen.
Rausgeflogen und wiedergekommen, genau.
Merkwürdig. Naja, jedenfalls, es ist wirklich so, ich habe, egal ob es jung oder alt war, alle Menschen haben gesagt, wir haben so lange darauf gewartet, wir wollen unbedingt zu Russland gehören. Und es ist ja auch verständlich, ich meine, 8 Jahre wirst du da beschossen und hast einfach die Hoffnung, dass Russland mit der russischen Armee dann eben dich beschützt. Und deshalb haben eben so viele Leute auch dafür gewählt. Jedenfalls
Aber
in
sag
Donetsk und
mal,
Lugansk.
gab es bei euch dann keine Wahlkabinen draußen auf der Straße? Weil nach Cherson waren immer welche da, die haben auch mobile Wahlkabinen hingestellt.
Donetsk, in Chassisk, wo ich überall war, da gab es keine.
Nee? Also in Cherson war das
Und es
alles
gab
völlig
sogar
ordentlich.
aber auch solche Wahlkommissionen. Tja. Es gibt ja verschiedene Systeme. Also es gibt auch ein System, wo eine Wahlkommission nach Hause kommt, wenn du zum Beispiel gehbehindert bist oder zu
Ja
älteren
klar, das auch.
Menschen oder Menschen, die Angst haben, wählen zu gehen. Und dann gab es eben auch diese Wahltische. Und es gab auch an den letzten Tagen des Referendums tatsächlich Wahllokale vereinzelt, wo man hingehen konnte. Und da gab es auch Wahlkabinen. Das habe ich auch gesehen. Aber das gab es irgendwie hauptsächlich nur am letzten Tag. Also da am letzten Tag wurden auch diese Wahltische abgebaut.
Bei uns war überall, waren immer, wenn die auch die mobilen Wahltische und so, die hatten immer Urnen, also immer Kabinen dabei. Man konnte immer hinter einer Kabine gehen, hatte sie alles dabei bei uns. Das war bei uns alles, da konntest du nichts meckern. Also das hat bei uns, war ganz anders nicht mehr so.
Ja. Ja, das ist jetzt interessant. Ist jetzt echt interessant. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Also lass mal ein bisschen Meinungen austauschen. Das Ergebnis, ne? Also wie gesagt, ich will ja keinen. Wie soll man das sagen? Ich will ja nicht einfach nur Putin-Sprachrohr sein. Also meine persönliche Meinung möchte ich hier auch aussprechen, ist, dass das Wahlergebnis in Cherson und Saporischschja vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob es wirklich so
Nee,
hoch ausgefallen ist.
darum
Also
bin ich so
in
froh.
Cherson
Nee, falsch,
sollen
falsch.
87
Darum,
Prozent in
ja,
Saporischschja.
ist aber völlig richtig. Ist völlig in Ordnung. Also darum war ich ja so froh, dass ich in Cherson beobachtet habe. Weil nämlich Cherson ist genau das, wo ich auch gedacht habe, da könnte es eng werden. Aber es war nicht. Also, das habe ich tatsächlich alle 4 Tage, die ich da unterwegs war, wurde mir das überall erzählt. Nämlich, dass sich die Meinung in letzter Zeit sehr geändert hat. Also, wo wir waren, praktisch in allen Städten, waren die Schulen zerschossen. Das heißt, in den letzten Wochen haben die Ukrainer, also inzwischen ehemalige Ukrainer, haben gemerkt, wer auf sie schießt. Also das Meinungsbild hat sich da tatsächlich in der letzten Zeit sehr verändert durch den Kiewer Beschuss. Das war ganz spannend zu sehen. Also auch abseits von den Veranstaltungen, wenn wir da mal ein paar Schritte weggegangen sind, in Kaffee oder so, ne, gefragt den Typ, der den Kaffee ausschenkt, so, und ich sage, ja, und wie stehst du dazu? Und der guckte so und sagte, ja, inzwischen bin ich wohl für Russland. Ja, also da hat sich ganz stark die Meinung in den letzten Wochen geändert. Das hatte ich auch nicht erwartet. Hat mich sehr überrascht, aber das haben wir wirklich überall erlebt. Überall, wo wir da waren, war überall das Gleiche. Also wir hatten sehr aktive Wahlbeobachter dabei in der Gruppe, so ein Afrikaner, der hat alle angesprochen. Der stand wirklich in der Tür vom Wahllokal und jeder, der reinkam, war dann fragen. So, wollen Sie reden? Was ist Ihre Meinung? Fast alle wollten reden, das ist auch interessant. Ich war ja schon in Cherson früher mal. Und früher war das so, dass die Leute gar nicht. Die hatten also richtig Angst, sowas zu sagen, weil sie Angst hatten, ne, wenn sie irgendwo gezeigt werden, Rache der Ukraine, also die hatten richtig Angst. War vorbei. Also das war ganz spannend zu sehen, als das Referendum verkündet war, haben die Leute gemerkt, okay, jetzt ist Russland bei uns. Und das war ganz spannend in Cherson zu sehen, dass plötzlich alle reden. Die wollten doch alle in die Kamera. Ich habe da also mal so, ne, als Beobachter eben so eine Urne gefilmt, dann standen die links und rechts daneben und sagten, dann sage ich, worauf wartet ihr? Wollt ihr nicht gefilmt werden? Nee, sagt sie, wir wollen dich nicht stören beim Film. Ich sage, ihr filmt, ich bin Beobachter, ich bin gar nicht da. Also fasst mich an, die könnt ihr machen, was sie wollen. Und dann haben die angefangen, die Zettel einzuwerfen, und die haben die Zettel in die Kamera gehalten. Ja, also die waren, in einem
Ja, die
Wahllokal
haben
hatte
ja
ich,
alle
in einem
offen
Wahllokal hatte ich
gesehen.
sogar ein Z gesehen, als statt ein Haken. Also haben sie irgendwelche Zs drauf gemalt in die Kästen. Ist ja nach russischem Recht okay, das muss eben, du musst in den Kästen was, ne? Du kannst da einen Punkt reinmalen, ein Kreuz, einen Haken, was auch immer, haben da Zs reingemacht. Also, das war ganz überraschend. Ich hätte das nicht erwartet, sondern ich war wirklich überrascht. Von daher, also das, ich war auch dabei zum Beispiel, als die Auszählung begann. Wir waren ja wirklich richtig, ne, Wahlbeobachter offiziell. Das heißt, wir waren da, wo die diese versiegelten Tüten dann aufgemacht wurden, auf den Tisch gekippt und dann, ne, die Zettel so eben durchsortiert. Und da stand ich direkt hinter den Wahlhelfern. Ich habe da also auch gefilmt. In hunderten Zetteln waren wirklich nur ganz wenige Neins oder ungültig gemachte Zettel. Also ich glaube, ich habe in den hunderten Zetteln fünf Neins gesehen. Das war unglaublich. Das hat, wie gesagt, hat mich auch gewundert, wäre wahrscheinlich vor 6 Wochen noch anders ausgefallen, das Ergebnis. Aber da hat sich ganz viel geändert durch den Beschuss. Weil der in Cherson ja sehr heftig ist, in den ganzen Gebieten. Also das.
Ja, interessant. Wo wir gerade beim Meinungsaustausch sind. Also auch die Meinung in Russland ist sehr interessant. Ich bin danach einen Tag in Moskau gewesen, habe mich dort auch mit sehr vielen Leuten unterhalten. Das ist Meinungsbild in Bezug auf die aktuellen Ereignisse auch sehr, wie soll man sagen, interessant. Also was mich immer gewundert hat, in Moskau gibt es vergleichsweise wenig Zs. Und
Ja,
was
gut,
ich so
klar.
von Bekannten gehört habe, war eben, dass es doch einige oder mehrere gibt in Moskau, vor allem die gegen diese Spezialoperation sind. Dann habe ich mich mit einem Taxifahrer unterhalten, der alle voll quatscht und bei allen unbedingt rausfinden will, wie er zu der Spezialoperation steht. Und er meinte, er hat halt seine persönliche Statistik, ist ein sehr alter Herr, und er meinte, es sind 99% seiner Meinung nach, die mittlerweile die Spezialoperation unterstützen. Das finde ich sehr interessant, weil vorher waren das ganz andere Töne, die ich da gehört hatte.
Ja, also es.
Nichtsdestotrotz gibt es jetzt vor allem bei den jüngeren Russen sehr viel Unzufriedenheit und Unverständnis. Einmal wegen dieser Teilmobilisierung, die in vielen Punkten nicht ganz rund läuft. Also es werden oft Männer einberufen, die überhaupt keine militärische Ausbildung vorher hatten, und eigentlich sollen nur diejenigen einberufen werden. Also da passieren tatsächlich Fehler. Das heißt nicht, dass die trotz allem dann an die Front geschickt werden. Man kann das ja beweisen und dann werden die nach Hause zurückgeschickt. Aber trotzdem haben viele Angst oder finden es halt doof. Und viele kritisieren eben diese Wahlergebnisse, die glauben das nicht. Ach so, ja, und dann gab es dann noch diesen Gefangenenaustausch, wo irgendwie mehr ukrainische Flüchtlinge, Kriegsgefangene zurückgelassen wurden in die Ukraine und im Austausch für weniger russische Kriegsgefangene. Und das verstehen auch ganz viele nicht. Also im
Ja,
Moment ist da gerade so bei vielen
das Thema hatten wir
was
auch
am
bei mir.
Kippen, habe ich gemerkt jetzt im.
Das hatten wir jetzt auch schon öfters. Also war gerade dieser Gefangene, also auch das ganze Geschichte mit, die ganze Geschichte mit der Mobilmachung, mit dem Gefangenenaustausch. Wir sehen wieder mal den klassischen Spruch, ne, warum Russland den Informationskrieg verliert. Sie sind nicht in der Lage, ihre Position vernünftig zu kommunizieren. Also weder könnten sie diesen Gefangenenaustausch vernünftig erklären, der irgendwie 50 gegen 215 war. Wo man aber eben auch nicht weiß, was ist im Hintergrund alles noch verhandelt worden. Also was ist da eventuell hinter den Kulissen noch alles an Verhandlungsmasse auf dem Tisch gewesen, weiß alles keiner. Und es ist keiner da jetzt, der das vernünftig erklärt. Also es gibt einfach keine Erklärung dazu. Das gleiche mit der Mobilmachung, die ja offensichtlich sehr spontan gekommen ist. Das war ja offensichtlich nicht wirklich geplant. Da läuft auch einiges durcheinander. Und ja, ich sehe auch bei meinen Freunden sich sehr gespaltenes Bild. Die einen sind immer noch sehr dafür und andere, gut, die hat es immer gegeben, die auch dagegen waren. Wir müssen ja wissen, Russland ist ja so, die großen Städte Petersburg und Moskau sind nicht Russland. Also was man, gerade Petersburg und Moskau sind ja immer eher Putin-kritisch gewesen, während das platte Land sehr, sehr pro-Putin ist. Das ist immer so gewesen und das zeigt sich auch bei dieser Geschichte. Muss man mal abwarten. Also ich hab ganz interessant, was ich auch erlebt habe, ist zum Beispiel, ne, Leute, die jetzt dafür sind, die jetzt aber gerade zu Frauen, die Angst haben, dass ihre Männer rüber müssen. Die Männer nicht mal, die sagen, wenn ich einen Brief kriege, gehe ich eben hin. Aber die Frauen haben Angst um ihre Männer, das erlebe ich auch. Da wird aber, wie gesagt, die Russen sind noch nicht in der Lage, das medial so aufzubereiten, dass sie gegen die in Russland ja immer noch sichtbaren westlichen Medien ankommen, die ganze Panik veranstalten. Wenn man einfach sieht, dass irgendwie 1% der bei einer Generalmobilmachung zur Verfügung stehenden Menschen rekrutiert werden, dann ist die Chance, dass es eine wird, schon mal nicht allzu groß. Wobei ich auch schon Leute kenne, die jetzt die Briefe bekommen haben. Aber muss man abwarten. Also ich übrigens habe ich mit Soldaten gesprochen in Cherson, habe die gefragt, was denn passiert mit den Leuten, die dann kommen. Und dann sagt die meisten, das wird aus, die werden hinten eingesetzt. Also weiter hinter der Front, ne, was ich Munition und solche Sachen schleppe. Also die Kampfunerfahrenen sollen eigentlich gar nicht nach vorne großartig. Also das soll wohl mehr hinten in der Logistik etwas, denke ich. Aber müssen wir alles abwarten. Mal gucken, wie sie entwickelt.
Ja, auf jeden Fall, also sehr interessant, was gerade alles passiert.
Ja, ich hab darüber schon geschrieben. Ich habe gesagt, ich mache also gerne Aussagen dazu, wie jetzt die Stimmung ist, weil da warte ich mal auf die Umfragen. Also da ist mir eine Umfrage dann irgendwann sicherer, als dass ich mir jetzt überlege, was meine 20 Freunde sagen und ob das repräsentativ ist, ist mit Sicherheit nicht. Warten wir es mal ab. Alina, das Bild ist eingefroren. Das ist ja wieder schön. Jetzt kommt Alina zurück. Hallo Alina. Du frierst immer zwischendurch ein. Ist dir kalt?
Ja, ist so kalt hier. Hier im
Ja, echt?
Pulli.
Bei dir jetzt? Bei dir auch. Ja, ich hoffe übrigens, dass mein Telefon durchhält, weil ich bin jetzt da unterwegs beim Arbeitscomputer und habe keine Kamera drauf. Darum sehe ich auch so blöd aus jetzt hier ist mit dem Telefon. Ich hoffe, dass das nicht überhitzt.
Total blöd. Absolut blöd. Mann, 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 Mann.
Mal gucken, ob durchhält. So, was
Wir
haben wir
wollen
noch?
ja
Wir hatten uns.
die Zeit ja nicht verschwenden, der Leute. Was kann man noch Spannendes erzählen? Also kurz zusammengefasst. Also in Donetsk kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass 99% dafür gestimmt haben. Absolut. Weil,
Alles
ich
andere
meine,
hätte
wie
mich
gesagt,
gewundert in
8 Jahre
Donetsk und
bist du
Lugansk.
geschossen und dann willst du es einfach. Du willst dann nicht zurück unter die Fuchtel der Ukraine. Das willst du dann nicht, wenn die dich 8 Jahre beschießt. Das ist ganz
Ja gut,
klar.
komm, Lugansk, das müssen wir nicht behandeln, das ist
Jetzt wird
klar. Das
natürlich
ist
interessant.
logisch.
Genau. So, und das mit Herson fand ich jetzt interessant. Also, vielleicht noch ein paar Worte dazu, Thomas, was du da erlebt hast mit dieser Frau, was du,
Ach, die Geschichte, ja.
also
Wir
die
waren,
Geodaten weitergegeben hat
ja,
von
wir waren
euch.
in einem Dorf, das ist ein kleines Dorf mit Wahllokal. War alles wie immer, wir sind da eben hin und haben dann beobachtet, dies und das. Und wir hatten ja nun, wir waren ja unterwegs mit dem Vizegouverneur, mit dem Stremousov. Und der hat natürlich nochmal seine eigenen Leibwächter, das sind dann richtig, das ist Spetsnaz, richtig gute Jungs. Und waren wir schon ziemlich fertig mit dem ganzen Laden da. Ich war schon draußen, stand draußen, denke, naja, jetzt mal langsam weiterfahren. Und dann sehe ich eben auch schon so ein Mädel, die war sehr merkwürdig. Also die kam ja immer bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, immer in Gruppen ins Wahllokal. Und dieses Mädel kam alleine und rannte da zuerst sinnlos auf den Platz rum, setzte sich auf die Bank und fummelte dann in seiner Handtasche und seinem Handy rum. Das fand ich schon sehr merkwürdig und die Soldaten auch. Dann ist einer hin zu ihr und hat sie angesprochen, ganz freundlich. Dann wurde sie sehr schnell nervös und hat dann darauf bestanden, dass sie das Handy angucken kann. Und dann kam ein zweiter dazu, haben sie abgeführt, weil ne, sie hat eben die Geodaten durch. So, später stellte sich raus, sie hat sie weitergegeben an einen Mann, den sie noch nicht lange kannte, der wiederum einen Bruder hat, der früher bei der ukrainischen Armee gedient hat und jetzt in Polen sitzt. Also das heißt, das war eine Kette von den Mädels als Beobachter, die war 16, die haben so ein ausgenutztes Ding. Also der Typ war 27, der hat die 16-Jährige angemacht, die ist los, hat uns im Dorf kommen sehen, ist da hingegangen, hat ihm die Geodaten durchgegeben, er schickt sie nach Polen, von da aus gehen sie in die Ukraine. Also es wäre ein Heimatangriff. So, Gott sei Dank haben die Soldaten das Mädel eben erwischt, und dann waren wir auch ganz schnell im Bus und waren weg. Aber das war eine Lust, also war schon heftig.
Was mit dem Mädchen passiert?
Die haben sie dann, die hatte richtig Pech, das war relativ früh noch am Tag, die musste den ganzen Tag mit uns mitfahren, weil wir keine Möglichkeit hatten, sie irgendwo hinzubringen. Das heißt, die saß immer in dem Bus der Soldaten mit drin den ganzen Tag, und ist dann erst abends, als wir Richtung Basis, also Richtung Hotel zurückgefahren sind, da kamen wir erst bei der Militärkommandantur vorbei, wo wir angehalten haben auf dem Weg und wo sie dann dem Militär, Kommandantur übergeben wurde, Staatsanwalt. Also es geht jetzt einen juristischen Weg. Sie und der Junge, den haben sie auch gefällt, den haben sie auch gecasht. Das Mädchen hat also gesungen, dann sind sie hin und den Jungen aus der Bude geholt, wo er sich versteckt hat, den 27-jährigen jungen Mann, und die haben sie dann abends beide im Militärgefängnis bei der Militärstaatsanwaltschaft abgeführt.
Spannend, mein Gott.
Ja, also das. Mal gucken. Also ich habe ja auch darüber geschrieben, das Mädchen wird wahrscheinlich wieder freigelassen, wenn sich nichts rausstellt. Die Russen wollen ja da auch keine 16-Jährige das Leben versauen. Die wird sicherlich einen kräftigen Schreck bekommen haben und man hofft, dass das heilsam ist. Aber gut, ich weiß nicht, was er daraus geworden ist. Vielleicht stellt sich heraus, dass sie noch andere Sachen gemacht hat, dann ist das nichts mit raus. Aber wenn sie nur diese eine Dummheit gemacht hat, bei der am Ende das passiert ist, wird es wahrscheinlich wieder gegen das. Der Mann hat Pech, dem wird es nicht so gut. Also da ist nichts mit Gnade vor mich.
Mann, das ist echt ein Ding,
Ja, ist heftig.
ne? Dass sie so weit gehen.
Ja, aber gut, das ist eine Kerze,
Echt
aber sehr
heftig.
normal. Also diese
Und
Nabucci,
dann gab es ja auch dann ein paar
diese.
Schlagzeilen, dass.
Die haben irgendwie Zeitverzögerung. Also ich sage, in Herzog ist das eigentlich völlig normal. Das passiert da jeden Tag. An dem Tag, als es uns fast erwischt hätte, ist an dem Tag morgens in Cherson ein Journalist auch genau auf die gleiche Weise beim Heimatangriff aufs Hotel. Die Dinger sind so genau, die haben nicht das Hotel getroffen, die haben gleich das Hotelzimmer getroffen. Ja, die ist richtig in dem Zimmer eingeschlagen von dem Journalisten. Die sind schon, das können die schon. Ja. Also von daher, diese Weiterleitung von Geodaten, das ist in Cherson relativ normal. Das hatten wir in Donetsk gar nicht so, aber du hast in Cherson eben viele, die ja, ist ja auch bekannt, dass der SBU, der Geheimdienst, dort Gruppen aufgestellt hat, die im Fall eines russischen Angriffs hinter der Front aktiv werden sollen als Terrorleute. Das heißt, das hast du, das ist das Problem, dass du in Cherson und Saporischschja hast, dass man aus Donetsk und Lugansk gar nicht kennt.
Ja, auf jeden Fall heftig, dass sie so weit gehen und internationale Wahlbeobachter auch umbringen oder anders wie irgendwie verfolgen. Es gab ja jetzt auch Schlagzeilen, da wurde ein deutscher Wahlbeobachter, der nach Donetsk gefahren ist, gefeuert von seiner Firma. Dann gab es heute die Schlagzeile, dass die EU offiziell irgendwie darum bittet, dass die internationalen Wahlbeobachter im Donbass sanktioniert werden, offiziell. Und das ist schon echt ein Hammer. Ich meine, das sind Menschen, die einfach dahin fahren wollten und neutral beobachten wollten, was dort passiert. Ich meine, was ist das für ein Vorgehen, Wahlbeobachter zu sanktionieren? Darum geht es doch.
Na gut,
Was wäre
wenn
denen denn lieber,
das
dass
mit den
niemand das
Sank
beobachtet?
Ja, natürlich soll das keiner beobachten. Nur das mit den Sanktionen warten wir erstmal ab. Das hat irgendeine Hinterbänklerin im Parlament gefordert. Das muss erstmal durchkommen, weil da bin ich sehr neugierig, wie die das juristisch machen wollen. Juristisch ist ja nicht vorgesehen. Da gibt's, wenn du was angestellt hast, gibt's Gerichte, und Sanktionen. Das wäre dann die komplette Willkür, weil dann kannst du jeden sanktionieren, der dir nicht gefällt. Wenn die Sanktionen gegen irgendwen, also innerhalb Europas gegen die eigenen Bürger, dann ist das endgültig das Ende von allem Rechtsstaat. Da bin ich sehr neugierig, ob das wirklich kommt. Das werden sie ja versuchen, übers Gericht zu bringen. Nach dem Motto wie, ne, so Unterstützung und so weiter und so fort, 3 Jahre. Das ist für mich wahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Bisher ist es ja keine offizielle Forderung. Irgendeine Tante im EU-Parlament hat es gefordert. Also das ist ja nichts Großes.
Ja. Okay, bevor wir jetzt zu Nord Stream übergehen, wollte ich noch einmal kurz erwähnen, dass heute in Berlin eine Demo und ein Autokorso stattgefunden haben. Zur Unterstützung von Russland oder für Freundschaft mit Russland, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und zur Unterstützung von Alida Lüpp. Das ist ein sehr besonderes Gefühl. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und Plakate drucken mit Stopp die Verfolgung von Alina Lüpp für freien Journalismus. Das ist schön zu sehen. Vielen Dank dafür. Und ja. Ja.
Ja, das
Wollte
war
ich mal gesagt
das
haben.
gut, dass es sowas gibt, wie
Fühle
gesagt,
mich geschmeichelt.
ja. Mal gucken, was es bringt, aber es ist immer gut, dass es noch wieder
Ja, ach
gibt.
so, und da war ich hab ein Video in meinem Kanal geteilt, bei dem Autokorso, oder generell bei Autokorso und Demo waren russische Flaggen verboten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Deutschland verbietet das Hinhängen von russischen Flaggen generell. Also, hä? Echt alles merkwürdig geworden. Na, jedenfalls hat jemand aus seinem Auto doch eine russische Flagge rausgehalten. Und dann kam sofort, wirklich binnen von Sekunden, irgendein Beamter und hat sich den vorgeknüpft. Davon gibt es ein Video. Unglaublich, was da passiert. Naja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich würde Thomas sehr gerne zu dem spannenden Thema Nord Stream befragen. Da gab es ja Anschläge auf die Pipelines und ja. Zuerst haben die Medien irgendwie nicht unbedingt mit dem Finger auf Russland gezeigt, sondern sich recht zurückgehalten. Und jetzt heißt es doch, die bösen Russen waren es. Aber ich weiß, dass Thomas da wunderbare Artikel darüber geschrieben hat. Vielleicht kannst du es ja kurz ein bisschen erläutern und den Leuten mitteilen, was du denkst, wer
Für mich
das
ist es auch
war,
relativ
wer die
eindeutig.
Anschläge verübt hat.
Also Russland hat ja kein Interesse daran. Also dass die Medien jetzt zusammenspinnen nach dem Motto, Russland könnte jetzt damit irgendwie doch, was ich was, medial von dem Referendum und der angeblichen Annexion und so weiter ablenken wollen, das ist alles Schwachsinn. Also Russland hat gerade ein 20, ne, im Grunde 20 Milliarden Euro Investitionsprojekte verloren. Man muss es auch ganz klar sagen, also alle, die jetzt glauben, wir müssen jetzt noch ganz schnell dafür sorgen, die Pipeline zu reparieren und Petitionen machen, das ist ja alles gut gemeint, aber das Ding ist hin. Das Ding ist hin. In dem Augenblick, wo das ist ein Spezialstahl, der ist jetzt nicht sonderlich rostgeschützt, weil der gar nicht dafür gedacht ist, mit Sauerstoff in Kontakt zu kommen. Der ist dafür gedacht, dass man Gas möglichst ohne Reibungswiderstand durch die Pipeline kriegt. Der kommt jetzt mit Salzwasser in Kontakt, der rostet. Das ist hin. Also die Pipelines sind hin. Zu glauben, die könnte man reparieren, das ist Irrsinn. Das ist Quatsch. Da müsste man jetzt sofort anfangen. Aber das macht ja nicht mal jemand Anstalten. Also wenn das jetzt erstmal ein, zwei, drei Wochen der Licht ist, rosten die Dinger durch. Also es ist vorbei. Nord Stream 2 und Nord Stream 1 sind Geschichten. So, und daran hat Russland ja nun wirklich kein Interesse. Weil erstens hat Russland, verliert Russland sein Investitionsprojekt. Zweitens verliert Russland Einnahmen potenziell, die es als Gasverkauf hat. Und ganz wichtig, selbst wenn wir jetzt alle der Meinung sind, das böse Russland will ja Druck ausüben, Gas als Druckmittel, da würde Russland sein Druckmittel verlieren. Weil Russland ja nicht sagen kann, wenn ihr jetzt nett und freundlich seid, schalten wir euch das Gas wieder ein. Also Russland würde sein Druckmittel, das es angeblich ja benutzen will, sich selbst aus der Hand nehmen, wenn es die Pipeline sprengen würde. Russland könnte den Hahn zumachen und dann ist gut. Also von daher, es gibt einfach kein Interesse, das Russland haben könnte, dass das in irgendeiner Weise erklärt. Also was die Medien sich da zusammenspinnen, ist einfach sinnlos im Gegensatz zu dem, was Russland bei der Sprengung verloren hat. So, das ist die eine Seite. So, dann haben wir eine andere Seite. Wir haben die USA, die immer schon in den 80ern ging und noch davor, zu Helmut Schmidts Zeiten noch, als es da irgendwie Gas für Röhren ging, als die Sowjetunion die erste Pipeline durch die Ukraine gezogen hat. Und auch dann später, als es mit Reagan durch die zweite Pipeline kam. Die USA waren immer gegen die Pipeline-Projekte, mit russischem Gas nach Europa. Sie waren gegen Nord Stream 1 und sie waren, wir wissen es alle, gegen Nord Stream 2. Sie haben sogar Sanktionen verhängt gegen deutsche Firmen, die an Nord Stream beteiligt sind, also von wegen Verbündete und so. Das heißt, die USA waren immer dagegen. Und ne, Biden hat ja auch gesagt, wenn die bösen Russen in der Ukraine einmarschieren, dann machen wir aber auf jeden Fall die Pipeline dicht. Jetzt haben wir gesehen, was er gemeint hat. Also es gibt schlicht und ergreifend keinen Grund, anzunehmen, dass es jemand anders als die USA und ihre Verbündeten war. Russland fällt aus. Ukraine würde ich auch ausschließen, weil die hat jetzt die Möglichkeit nicht in der Ostsee.
Andere Probleme. Ja.
Ja, bleiben eigentlich USA, Großbritannien übrig. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht so sonderlich schwer. Also man muss wissen, das ist so 80 Meter Tiefe. Ich bin nur ein ganz normaler kleiner Spinner, der einen Tauchschein hat und ich habe fortgeschrittenen Tauchschein. Ich darf auf 40 Meter. Für einen Kampfschwimmer ausgebildet ist es mit Spezialausrüstung überhaupt kein Problem, 80 Meter runterzugehen und eine Bombe zu. Also das ist überhaupt kein Problem. Mein Tauchausbilder hat das gemacht. Der ist auf 100 Meter Tiefe gegangen. Der liegt vor, ist das Rostock oder was? Irgendwo in der Ostsee vor der deutschen oder polnischen Küste, ist in den 90ern ein Kreuz, so ein Schiff untergegangen, so ein Passagierschiff. Und das liegt da eben auf 100 Meter Tiefe. Und da ist mein Tauchlehrer, bei dem ich meinen ersten Schein gemacht hat, hat das erzählt. Die sind da runter in das Ding, auf 100 Meter Tiefe, eben mit Spezialausrüstung und haben die Duty Free leer geräumt. Ja, also das kann man machen, das ist internationales Gewässer, gehört also dementsprechend niemandem. Die sind dahin mit dem Boot, haben die Leine runtergemacht, sind runter und haben die Duty Free leer geräumt. Und das waren jetzt Hobbytaucher. Ja, also ausgebildete Kampfschwimmer, die haben überhaupt kein Problem, auf 80 Meter zu gehen und da unten zu machen, was sie wollen. Also das ist jetzt technisch kein großer Akt gewesen, das zu sprechen. Also für einen
Ja,
Staat,
du
für
hattest doch,
Privat oder
glaube
so.
ich, in deinem Artikel geschrieben, dass die Sprengungen an Stellen stattfanden in der Nähe von, ich glaube, von Schweden
Bornholm.
und Dänemark, also in deren
Ja.
Hoheitsgewässern. Und wenn Russen
Also
da
auf jeden
so eine Mission erwischt würden, also
Ja,
deshalb
also
ist
man
es
muss ja
auch
wissen,
immer
die
wahrscheinlich.
Sprengung kann jeder auf der Karte gucken. Das war vor der Insel Bornholm. Die ganze NATO ist voll, die ganze Ostsee ist voll von NATO-Staaten. Deutschland, Dänemark, Norwegen, Polen und so weiter. Die haben alle Schiffe. Die Ostsee ist voll von NATO-Schiffen. Außerdem sind die Amerikaner mit einigen Verbänden gerade in der Ostsee unterwegs gewesen und haben da Manöver gemacht. Das heißt, man müsste eigentlich nur die NATO fragen, Jungs, welches russische Schiff habt ihr denn da gesehen? Da muss ja irgendein russisches Schiff gewesen sein. Das geht nicht unbemerkt. Die Ostsee, da kannst du dich nicht verstecken. Die haben Radare und bei 80 Meter Wassertiefe kannst du auch kein U-Boot wirklich verstehen. Also, da sollte mir mal einer erzählen, wen denn die NATO da so gesehen hat von den russischen Schiffen, die es angeblich gewesen sein
Ja.
sollen. Also, das ist, die NATO würde es sehen. Die Ostsee ist jetzt nichts, wo du ein Kriegsschiff verstecken kannst. Da wird jede Schiffsbewegung aufgezeichnet. Das Beste zu überwachen.
Jo.
Also von daher denke ich schon,
Also
bei
war
Nord Stream
es definitiv
wird
eher.
abhalten. Also, ja. Genau.
Okay. Es ist jetzt schon wieder halb. Mir ist aber gerade noch ein wichtiges Thema eingefallen, was ich gerade noch mal kurz besprechen wollte. Und zwar, als ich in Donetsk mich mal wieder mit Soldaten unterhalten habe, habe ich auch gefragt, was ist denn da jetzt in Richtung Kharkov passiert? In Kharkov, wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen sehr viel.
Jetzt ist Alina wieder eingefroren.
Jetzt war ich kurz weg.
Ja.
Okay, also ich habe in Donetsk mit Soldaten gesprochen und die zu dem Vorfall im Charkower Gebiet befragt. Vor einigen Wochen hat die russische Armee dort sehr viele Dörfer und Gebiete wieder verloren, die sie erobert hatten. Und niemand hat so recht verstanden, was da vorgefallen ist. Was mir jetzt erklärt wurde, da würde mich auch sehr interessieren, was du dazu sagst, ist, dass die ukrainische Armee Zugriff auf die Daten von Starlink hat.
Ja,
Starlink
hat sie.
ist dieses Satellitennetzwerk von Elon Musk. Und diese Satelliten, die sind so gut, dass sie in jeden Schützengraben reingucken können. Die sehen genau die drei Russen, die dann da hocken und können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dann eben bestimmte Bewegungen der ukrainischen Truppen berechnen und dann auch berechnen, wie die russische Armee reagieren würde, wo sie schwächer sind, wo sie stärker sind und so weiter. Und anscheinend hat diese künstliche Intelligenz sich dann eben was ausgedacht, um diese Gebiete dann, also um die Russen aus diesen Gebieten zu vertreiben, was völlig wahnsinnig erschien. Also die ukrainische Armee, die Generäle hätten wohl so reagiert, wir sind doch nicht verrückt, das wäre Selbstmord, weil sie nämlich dachten, da sind so und so viele Russen, also genügend, die sie dann platt machen würden. In Wirklichkeit war das aber wohl, gab es da wohl ein paar Lücken und das hat die, haben eben die Satelliten genau gesehen. Und Zelensky hat dann gesagt, nee, ist mir egal, was ihr sagt, vorwärts. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Also sie sind da durchgestoßen an einigen Stellen. Das ist
Also,
eine Version, die ich jetzt gehört habe, die
ja,
mir sehr schlüssig erscheint.
die Version hat Schwächen. Also, und Starlink, jetzt muss ich erstmal erklären, was Starlink ist, weil Starlink ist ja kein System, mit dem man gucken kann. Das ist keine Spionage. Starlink ist ein System, im Grunde ist es mobiles Internet aus dem Satellit. Das heißt, das System kann man aber militärisch sehr wohl nutzen, weil das eben auch von denen, die sich da raufschalten oder von, es kann die Geräte unten auch. Das heißt, es kann nichts sehen, es kann aber sehr wohl User haben. Das heißt, es ist ein bisschen komplizierter. Es ist jetzt nicht so, dass die da runtergucken, weil sie, Starlink hat keine Kameras. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt nicht wirklich neu im Ganzen, was du erzählt hast, denn selbst die New York Times hat schon sehr ausführlich darüber geschrieben, dass die amerikanische Armee, der amerikanische Generalstab mit den Ukrainern zusammen die Sache geplant hat, auch die Waffen maßgeschneidert dafür geliefert hat und im Grunde die Planung aus den USA und aus Großbritannien kam. Mithilfe der Spionage und der Aufklärungsdaten der USA und der Briten. Welche Rolle jetzt Starlink dabei spielt, ist gar nicht entscheidend. Aber dass es da massive Unterstützung aus den USA und aus Großbritannien gegeben hat, da sind die Amerikaner stolz drauf, das sagen die auch. Das ist also jetzt nicht so schrecklich neu. Muss man mal abwarten, wie das jetzt weitergeht. Aber Fakt ist, dass Russland da definitiv, und das ist der Punkt, warum die Russen auch das seitdem so offen sagen, dass Russland definitiv eben im Grunde mit den USA im Krieg ist, mit dem Westen. Weil der Westen die Waffen liefert, die gebraucht werden, also die Planung der Offensive macht und die Waffen geliefert, die dafür gebraucht werden und der Ukraine im Lauf der Offensive in Echtzeit Aufklärungsdaten. Also, und dann wissen wir inzwischen ja auch schon ziemlich genau, dass da auch noch viele Söldner aus der NATO da auch noch mitlaufen, denke ich. So, ich würde mal darauf wetten, dass diese Söldner entweder eben, weiß ich, Blackwater sind, also Privatarmeen, oder teilweise vielleicht sogar formell ausgemusterte NATO-Soldaten, die eben, ne, gerade dann ihren Dienst gekündigt haben und wahrscheinlich jetzt mit gutem Risikozuschlag da mitspielen dürfen. nur damit man eben keinen offiziellen NATO-Soldaten findet. Also von daher, die Stalin-Geschichte, die kenne ich nicht und weiß auch nicht, wie wichtig, wie kriegsentscheidend die ist. Aber die Tatsache, dass die Amerikaner und die Briten da helfen, das erzählt die Werbung. Das so, also das ist jetzt nicht überraschend.
Ja, das ist ganz klar. Ja.
Hier
Und
gebe ich bei
letztlich
der.
kämpfen ja sogar irgendwie 50 westliche Länder schon gegen Russland.
Ja, was klar, mit Waffen und Sanktionen und so weiter. Hier hat
Habe ich jetzt
übrigens
noch nicht.
jemand vorhin gefragt,
Ja, mit
was mit
Waffen
Liman
liefern.
und so weiter. Was? Die blöde Verzögerung, ich kriege dich immer zu verzögert. Nochmal was?
Ja. Ja, erzähl mit Liman.
Ja, ich wollte nur sagen, hier hat gerade einer gefragt nach Liman. Wer mich kennt, weiß, dass ich nie Schnellschüsse mache. Liman ist gestern passiert, dass die Russen sich da zurückziehen mussten. Ich will mal wieder abwarten, was da jetzt genau war. Ich bin, wie gesagt, nicht der mit Schnellschüssen und ich bin noch nicht vor Ort. Von daher könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass ich dazu was sagen kann. Auch Alina ist nicht vor Ort. Also da wissen wir einfach nichts. Wir wissen das, was ihr auch wisst. Es gab heftige Kämpfe. Am Ende sind die Russen rausgegangen. Die sind nicht, haben sich nicht, die drohten eingekesselt zu werden und das wollten sie nicht. Dann haben sie den Ort verlassen. So, Rückzug. Mehr wissen wir nicht. Also von daher jetzt zu sagen, red mal drüber, was soll man gerade sagen, was ich wissen.
Naja, es war schon komisch, weil an diesem Tag, wo ja auch die neuen Gebiete aufgenommen wurden, da ist ja Slatkov, der berühmte, bekannte Kriegskorrespondent, einfach nach Liman reingefahren und hat sich da mit den Soldaten unterhalten. Die waren überall, also die russischen, beziehungsweise die aus Lugansk. Und da haben sie noch gesagt, nö, alles okay. Es ist sehr
Ja gut,
merkwürdig, was da
das.
passiert. Und
Ja
plötzlich
gut,
dann
das ist vielleicht seine
am Abend
Schuld.
hieß es dann, die Ruhe.
Das ist das gleiche Spiel, US-Unterstützung. Also da werden die USA sich was ausgedacht haben mit den Aufklärungsdaten, die irgendeinen Schwachpunkt gefunden haben und auf den draufgeklopft. Das ist einfach der Punkt. Die haben natürlich mit den Aufklärungsdaten der USA ist die russische Front ziemlich gläsern. Und das bedeutet, dass sie die Schwachpunkte auch genau sehen. Das wird das sein, wie bei Kharkov auch. Aber wie gesagt, es ist zu früh, um da wirklich was zu sagen. Aber es wird in Washington offen gesagt, dass sie es tun. Und sie schreiben sich einen Erfolg in Kharkov auf die Fahne in Washington. Und wenn sie es einmal gemacht haben, machen sie es auch ein zweites Mal. Also es ist für mich jetzt relativ offensichtlich, dass da mit Sicherheit die USA ihre Finger drin haben. Nur was genau, wer weiß es jetzt schon. Gut. Ja, wollen wir noch ein paar Fragen machen? Alina ist all, jetzt ist sie wieder da. Alina. Alina ist wieder weg. Mal gucken, was wir an Fragen haben. So, bist wieder da? Hallo. Gut, mal eben gucken, was wir jetzt an Fragen haben. Mache ich einfach mal los, solange Alina eingerostet ist. Also die Frage hier kommt jetzt gerade, sehe ich gerade, ne? Mehrheit von 99% in Moskau sind für die Operation der Ukraine. Ja, wie gesagt, woran das liegt, ich weiß es nicht. Nochmal, wollen wir mal in Ruhe abwarten? Ich warte lieber mal auf eine Umfrage, weil also alles, was wir jetzt hier aus unserem Erleben oder was ein Taxifahrer uns erzählt, das ist subjektiv. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich warte wirklich jetzt drauf, sage ich mal, in einem Monat die Umfragedaten. Hat sich jetzt was bei den Umfragedaten geändert? Durch die Referenten, durch Nord Stream 2 und alles durch die Sprengung und auch durch die Teilmobilmachung, die nicht unbedingt populär ist. Also da muss man mal abwarten, was sich geändert hat. Ich weiß es nicht und ich möchte da jetzt echt nicht spekulieren aus meinem persönlichen Erleben, weil Russland ist groß und wenn ich da 100 Leute gesprochen habe, ist das auch keine Aussage. Warum soll man Amex abschießen? Das ist ja Krieg mit der NATO. Was plant Russland in Odessa? Was weiß ich? Ich bin nicht der Generalstab, aber ich vermute, sie werden irgendwann rübergehen nach Odessa. Aber wir sind uns keiner. Alina, bist du wieder da oder bist du nicht?
Ich bin da.
Ah, okay. Ah, jetzt hier fragt mich einer, sag mal ein paar Worte zu Stremow Usow. Das kann ich gerne tun. Also Stremow Usow war oder ist der Vizegouverneur oder der Vizechef der Verwaltung in Cherson, im Gebiet. Und der hatte quasi die Organisation der Wahlbeobachter aufgedrückt gekriegt. Das heißt, der hat dafür gesorgt, dass wir Sicherheit haben, dass die Autos da sind, dass wir transportiert werden, dass wir schnell über die Grenze kommen und da nicht ewig an den Passkontrollen stehen. Also die ganzen organisatorischen Fragen hat er geklärt. Und der war auch in einer Gruppe unterwegs. Und ich habe mich gleich am ersten Tag schon mit ihm gut verstanden, weil der genauso eben, das ist genauso so ein, naja, ein lockeres Mundwerk wie ich. Und wir haben uns also sehr schnell gegenseitig immer wieder ein bisschen verarscht und gepiesackt und hatten viel Spaß miteinander. Und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Also der Typ ist, also ich sag mal so, wenn der sich in Gebiet Kreisheim zur Wahl als Gouverneur stellt, wird der gewinnen. Ich habe das gesehen, wo egal wo der ausstieg, die Leute wollten Fotos von ihm, wollten ihn umarmen, wollten ihm die Hand geben. Der ist ein unglaublich volksnaher Typ, redet mit allen, hört genau zu, wenn er was sofort lösen kann, das Ding in die Hand ruft an und sagt, sag mal, Jungs, seid ihr nicht ganz dicht, macht mal das und das da eben klar. Also es ist ein Macher, und also ein echter Volkspolitiker, also einer zum Anfassen. Schon ein Typ, auch wirklich sympathisch und lustig. Ich habe mich mit ihm angefreundet, wir sind jetzt auch noch immer in Kontakt und ich werde sicherlich noch wieder nach Herzog den Fahrzeug kommen. So, das kann ich jetzt so Stremorussow sagen. Alina, hast du eine Frage gesehen, die du hier gut findest?
Bisher nicht.
Bisher nicht, genau. Ja, ich bin auch noch dabei. So. Sieht noch irgendeine Frage hier? Ich habe auch noch nichts entdeckt. Thomas war auch mal eine starke Persönlichkeit. Ja, okay. Sie fragen immer wieder, mit welchem, wie sind deine Mutter eingereist ist, aber ich denke, das ist jetzt privat, das müssen wir ja nicht haben.
Ja, das ist vor allem irrelevant
für alle Leute, anderen, ja.
Die hier einreisen wollen.
Was sagt ihr zur Rede von Putin? Die gestern. Hast du die gehört, was soll ich was dazu sagen?
Nochmal, nee, Moment, warte mal. Ganz eine neue Website, die Bekannte von uns eröffnet haben. Ach, wie heißt sie? Maya Rassia. Die ist auf Deutsch und richtet sich an alle, die sich dafür interessieren, nach Russland auszuwandern. So, und da wird detailliert, bis ins kleinste Detail beschrieben, was es alles für verschiedene Visaarten gibt, wie man an die rankommt, was man dann machen muss, um Aufenthaltspapiere zu bekommen. Da gibt es eine Hotline, kann ich nur jedem empfehlen. Die Adresse wird gerade unten noch angezeigt. Mayarassia.com. Also Moja mit Y, Rassia.com. Wunderschöne Website geworden. Die ersten paar hundert Leute haben sich sogar schon an das Team gewandt und haben dort Hilfe bekommen. Die ist eine sehr gute Sache, kann ich nur empfehlen.
Okay. Die kannte ich noch nicht. So, die muss ich mir direkt mal angucken. Egal. Muss man in einem Kanal posten. Da hast du die Rede von Putin gesehen gestern? Kannst du dazu was sagen? Wurde nachgefragt?
Nee, habe ich leider nicht gesehen, habe ich verpasst. Ich war unterwegs.
Oh, das musst du dringend. Die war sehr gut.
Aber ja, ich weiß, die war sehr tiefgehend und hat einiges ausgesagt, habe ich gehört.
Naja, also auch im Grunde hat er sehr deutlich zu den Leuten auch im Westen gesagt, wir wissen ja, dass ihr verarscht werdet von eurem System. Der war schon deutlich. Also ich habe die Rede komplett übersetzt. Ich denke, wir müssen das jetzt hier nicht im Detail diskutieren, sie ist ja auf meiner Seite. Ich habe sie gestern online gestellt, sie ist seit gestern online. Kann man also bei mir auf der Seite sehen, komplette schriftliche Übersetzung der 40-Minuten-Rede. Also von daher, das ist in Ordnung. Welche Frage wird ignoriert? Was weiß ich denn? Keine Ahnung.
Wann machen wir einen Stream ohne technische Probleme?
Das weiß ich auch nicht. Also jetzt, na, du bist, ich bin jetzt auch nicht zu Hause.
Nee, das ist ich auch nicht. Deshalb, wir sind halt immer am Hin- und Herfahren. Wir müssen uns immer das Internet suchen und manchmal läuft es halt schief. Und da können wir ja nichts für. Es ist wirklich, wirklich schwer. Und wir tun unser Bestes. Und ja, heute ging es ja noch.
Ja, das ist eben der Nachteil. Also der Punkt ist, was wir uns überlegt hatten, wir wollten ja einen Stream machen, wo wir auch auf eure Fragen eingehen. Wir könnten das Ganze völlig ohne technische Probleme machen, wenn wir es in Ruhe aufzeichnen, so wie es bei Tacheles macht. Robert und ich setzen zusammen, wenn wir Zeit haben. zeichnen auf, können, wenn das Internet tagt, auch mal schneiden, etc. So, wir hatten jetzt, Alina und ich haben jetzt gesagt, okay, wir machen eher so ein spontanes Ding, wo wir eben auch auf eure Fragen eingehen können und dann ist es live. So, und live heißt immer, ja, wir sind mal da, wir sind mal hier und jedes technische Problem ist live dabei, kannst du nicht aussprechen. Also das ist, damit müssen wir dann umgehen. Nord Stream 2 kann repariert werden, russischer Vizepremier, Quelle RT. Ja, genau, aber nur wenn du sofort reparierst und nicht, wenn du das Wasser reinlaufen lässt. Das Ding ist gelaufen. Da müsste jetzt einer hinkommen und die Rohre anheben und sie befreien. Wenn das nicht gemacht wird, ist nichts mehr mit reparieren. Das ist der Zusatzaufgabe der Mann.
Kommt diese
Diese Woche
eine
soll,
Folge Tacheles?
ja, denke ich ja, also ist jetzt geplant. Diese Woche sollte wieder regulär kommen. Müssten wir eigentlich kriegen. Tacheles kommt wieder. Oh, Kriegsverbrechen Ukraine, werden die untersucht? Ja. Und zwar,
Ja.
ne, unser Freund Maxim, also es, in Russland gibt es ein ganzes Komitee, das sich beschäftigt, also da sind wir auch beide Mitglied, wo diese Sachen zusammengetragen werden und die werden auch an den Internationalen Gerichtshof übergeben, aber der macht eben nichts. Also das ist ja das Schöne, diese ganzen Organisationen, die internationalen, sind vom Westen so sehr gekapert, dass sie nichts tun. Also ne, die Donetska haben, da gibt es in Donetsk eine NGO, die hatten in 8 Jahren, ich glaube, 3000 Eingaben gemacht mit konkreten Fällen, wo es zivile Opfer gab, an den Gerichtshof, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es kam nicht mal eine Antwort. Also von daher, so viel dazu, was man von diesen Organisationen halten kann. In Russland gibt es Untersuchungen und sie werden auch an die entsprechenden internationalen Organe weitergeleitet, aber die machen nichts. Das ist der ganze Stich.
Ja, aber so ein Kriegsverbrechertribunal wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, ne? Also eigentlich hatten sie ja schon alles vorbereitet, in Mariupol hätte es stattfinden sollen. Und dann haben sie aber den Gefangenenaustausch gemacht und haben sogar die ausländischen Kriegsgefangenen gehen lassen. Also die sollten ja eigentlich sogar zum Tode verurteilt werden. Das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen für viele. Also gibt schon viel Kritik, muss ich sagen. Aber trotzdem habe ich jetzt auch viele Versionen gehört, die eben erklären, was da genau passiert ist. Weil ich meine, habe ich auch geteilt, es gibt viele Kriegsgefangene, die die Seiten gewechselt haben, weil sie eben bei sich in der Ukraine Horrorgeschichten über die Russen und die Donbass-Menschen gehört haben, die gar nicht stimmen. Und sie haben da jetzt viele Monate verbracht und haben eben verstanden, oh Mann, wir wurden echt belogen, das sind ja alles normale, nette Leute, wir werden gut behandelt. Viele haben die Seiten gewechselt, sind sogar, haben sich dem Militär sogar angeschlossen. Und es ist durchaus nicht auszuschließen, dass da jetzt auch ein paar umgedrehte Menschen zurückgelassen wurden in die Ukraine. Und das ist eine mögliche Erklärung. Und wir wissen nicht, was sonst noch hinter den Kulissen passiert ist. Also da waren ja einige Diskussionen und Russland kann da sich irgendwas ausgehandelt haben, wovon einfach bisher noch keiner weiß.
Wir wissen es ja. Ich sehe ja gerade Russell. Russell hat wohl auf Telegram ziemlich geschimpft über die Sache in Liman. Lausige Kompetenz bei der russischen Armeeführung, wird er gesagt, von Russell. Wie sehen wir das? Nochmal, ich bin nicht vor Ort. Kann gut sein, ich bin nicht vor Ort, ich weiß es nicht. Ich sage nur was zu Dingen, wo ich was weiß. Russell ist jetzt dicht dran, der ist in Donetsk und ist gut vernetzt, der weiß vielleicht mehr als ich. Also kann ich aber trotzdem nichts zu sagen.
Also ich kann nur dazu sagen, es gibt durchaus Idioten. Es
Ja, auf
gibt
jeden Fall.
durchaus idiotische Kommandeure. Das sind auch alles nur Menschen. Die gibt es auf beiden Seiten.
Ja, aber es ist der falsche Augenblick für Fehler. Also von daher,
Hab
ich
ja
kann den
schon
Ärger der
einige
Leute schon
komische
verstehen.
Geschichten gehört. Ja. Ich
Ja, die
auch.
Geschichten kennen wir beide.
Aber es ist ja normal. Also nicht alle Menschen sind perfekt.
Ja. Manche Fehler sind auch, ist egal. Also wie gesagt, wir sind nicht da vor Ort, wir können im Detail nichts dazu sagen. Wenn Russell das sagt, wird er seine Gründe haben. Er ist zwar sehr impulsiv, aber er ist kein Spinner, von daher fragt ihn nicht uns. was haben wir noch? Also ich finde, das ist hier. Also ich sehe jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine. Muss eigentlich hier irgendeiner schreibt irgendwie, so werden unsere Fragen ignoriert. Ich weiß aber nicht, welche Frage er meint. Das ist irgendwie ein ganz sinnvoller Kommentar. Ach so, er fragt immer nach Russland und Rothschild. Ja gut, komm, also Leute, das ist jetzt nicht hier unser Thema. Hier geht es um den Donbass, hier geht es um das Leben in Russland und nicht um Rothschild. Also, sorry. So, Frage beantwortet. Benutzt geht zum Great Reset, ja, das sehe ich auch so. Was haben wir noch? Gut, also ich sehe hier jetzt keine spannenden Fragen mehr. Aber siehst du noch eine?
Ach so, gibt es Hinweise zu dem Beschuss der Flüchtenden im Gebiet Saporosche?
Oh ja,
hast du es
gibt's.
mitbekommen? Da wurden
Ja.
ja Leute, also Menschen, Familien, die in Autos an der Grenze gewartet haben, die in die neuen russischen Gebiete ausreisen wollten, fliehen wollten von dem Krieg, von dem Beschuss, die wurden von der ukrainischen Armee beschossen. Also warum sollte Russland, da die Frage war eben, wieso, wer war das? Gibt es da neue Informationen zu? Aber ich meine, Russland nimmt jetzt neue Gebiete auf und die Leute wollen in diese Gebiete flüchten. Warum sollte Russland dann diese Menschen beschießen, die in die neuen russischen Gebiete flüchten wollen? Das ist völliger Irrsinn, diese Theorie. Ich habe gesehen, dass die Bild-Zeitung das behauptet hat. Die Bild hat
Spiegel
tatsächlich
auch.
geschrieben, das soll die russische Armee. Das ist völlig irre.
Jetzt ist Aline wieder eingefroren. Also ich kann das nur bestätigen. Es ist, der Spiegel hat es auch geschrieben. Und der Witz ist, solche Meldungen kommen dann bei euch immer ein, zwei Tage später. Also die Meldungen kommen mit Verspätung, bis sie bei euch sich eine Geschichte ausgedacht haben. Das Ganze ist schon vorher passiert. Und ja, ne, warum soll Russland auf Leute schießen, die nach Russland fliehen? Was soll der Quatsch? Also es ist wieder. Russland schießt auf die eigenen Flüchtlinge, Russland schießt auf das eigene AKW, Russland schießt auf Krankenhäuser in Donetsk und Russland sprengt seine eigene Pipeline in die Luft. So gut, wer es glauben würde, sonst.
Was ist jetzt die richtige Aussprache? Saporischja oder Saporoschje? Also Saporoschje ist das Russische, Saporischja ist ukrainisch. Und manchmal, wenn ich, weil es schnell gehen muss, einen Übersetzer benutze, also so einen Online-Übersetzer, der benutzt ukrainisch, also die ukrainischen Städte statt Begriffe. Also
Ja,
zum Beispiel
sogar
Kharkiv
nach.
heißt es im Ukrainischen oder Kharkiv im Russischen. So, deshalb, also
Sogar.
aber Saporoschje ist halt die russische Version.
Also ganz generell, mein Hinweis zu Übersetzern. Du musst inzwischen, ich übersetze viele Texte und ich mache das immer so, dass ich sie in DeepL reingebe, dann habe ich Gruppen, kann überarbeiten. Ich habe gesehen, dass da die KI zuschlägt. Also bei den Übersetzungen wird immer mehr weggelassen oder umgeschrieben in der Übersetzung. Wenn russische Argumente kommen. Das ist ganz interessant. Die KI schlägt enorm zu bei diesem Thema. Und nebenbei gesagt, Russen heißen plötzlich auch Volodymyr und so. Also die ukrainischen Namen werden inzwischen auch für Russen angenommen. Also russische Politiker heißen plötzlich auch Volodymyr und was da hier alles kommt. Und das ist ganz interessant. Also die Übersetzungsprogramme, muss ich dazu sagen, wirklich, wenn ihr russische Dinge, Artikel liest, die sind jetzt sehr mit Vorsicht zu genießen. Also die verändern den Inhalt, die KI arbeitet. Das ist jetzt, ich bin echt überrascht, weil ich mache das mit Übersetzung schon lange und in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass da plötzlich inhaltlich andere Sachen rauskommen. Das ist ganz spannend.
Nein.
Es ist schon, also ist
Alina,
was los.
verfolgst du Pjakin schon länger und Thomas? Die Frage kam jetzt ganz oft. Pjakin
Das.
kenne ich schon, also nicht ihn persönlich, aber ich habe öfter mal irgendwelche Videos irgendwo von ihm gesehen, aber ich wusste nicht so viel über ihn. Und ja, fand es aber sehr interessant, seine Aussagen manchmal. Und deshalb habe ich das Interview mit ihm gemacht. Aber tief drin in seiner Materie bin ich nicht, ehrlich gesagt. Halte ihn aber wirklich für einen guten Analysten.
Wann machen wir Interviews mit Lavrov und Putin? Ja, weiß ich auch nicht. Ändert sich die Lage der Spezialoperation? Ja, Leute, das ist der Punkt. Also im Grunde, ich habe heute, ich sag's ehrlich, ich hatte gar keine große Lust heute auf die Sendung, weil ich denke, es wird jetzt richtig interessant, wird es Mittwoch, Donnerstag. Weil formell hat Russland jetzt die Referenden anerkannt, die Verträge sind unterschrieben, aber sie werden jetzt am Montag, ich glaube am Montag der Duma vorgelegt und am Dienstag dem Föderationsrat. So, und dann sind die ratifiziert. Das heißt also richtig formell werden die neuen Landesteile da unten Teil Russlands erst am Dienstagabend, ganz formell. Und ob sich danach der rechtliche Status der Operation ändert, von Spezialoperation in Antikriegs oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Also nächste Woche wird sehr interessant, was die Frage, diese rechtliche Frage angeht. Und die rechtliche Frage ist wichtig, weil was mir russische Soldaten jetzt auch wieder, gerade in Cherson, die Soldaten wieder gesagt haben, ihnen sind teilweise die Hände gebunden durch das Spezialoperation. Weil eine Spezialoperation eben nicht Krieg ist, sondern Bestimmte Dinge, denen sollten da nicht erlaubt sein. Sie dürfen bestimmte Waffen nicht benutzen. Und nur Regel Nummer eins, auch wenn die deutschen Medien das Gegenteil erzählen, Regel Nummer eins ist immer Schutz von Zivilisten. Das heißt, ihnen sind die Hände auch ein Stück weit gebunden. Und da bin ich jetzt sehr neugierig, ob da nächste Woche irgendeine Änderung kommt. Also das wird richtig spannend. Gut.
Also ich finde es gerade auch ziemlich still, ehrlich gesagt. Also ich finde die Medienlage und die News finde ich extrem still. Also das ist wie so eine Ruhe vorm Sturm. Es ist alles
Ja,
irgendwie, alles
genau.
hängt irgendwie in der Luft. Nichts ist klar und ich habe auch das Gefühl, bald knallt es.
Ja, also
Also
es ist auch meine Vermutung, ne?
ich
Also
glaube nicht,
Referendum ist durch.
dass der Westen aufgeht.
Ja, Referendum ist durch, Nord Stream ist gesprengt und plötzlich sitzen alle da und warten. Also ich bin auch gespannt, was nächste Woche kommt.
Ja.
Gut.
Vielleicht sollten wir nächste Woche dann eine Notfallsitzung machen hier. Mal gucken.
Abwarten,
Mal gucken,
abwarten.
was
Bloß nicht
passiert.
ankündigen, mal gucken. Zumal ich am Donnerstag Tacheles habe. Wenn bis dahin schon was ist, vielleicht habe ich es auf Tacheles dann schon durchgekaut. Hier ist noch eine Frage, die finde ich auch ganz interessant. Nachdem Aiden Eslin, der Brite, den ich ja auch im Gefängnis in Donetsk besucht habe, ist jetzt im Westen. Ich habe noch nicht gesehen. Wie gesagt, das Problem ist, ich war diese Woche, als ich in Cherson war, hatte ich gar kein Internet. Also da ist kein Empfang. So. Ich habe in den Zeiten Tagen der Wahlbeobachtung 2 bis 3 Stunden pro Nacht geschlafen. Das war richtig anstrengend und ich bin auch immer nicht wirklich davon erholt. Das heißt, ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, was der Aiden Eslin, dieser Brite, der in Donetsk zum Tode verurteilt wurde und den ich auch interviewen konnte, was der jetzt erzählt hat. Ich habe nur gehört, der erzählt irgendwas, wobei also immer erzählt wird, er hätte das und das erzählt in einem Video, aber ich habe den Link zum Video noch gar nicht gesehen. Also ich hätte gerne mal das Video gesehen, was der wirklich erzählt, um überhaupt was dazu zu sagen, aber ich kann dazu jetzt nicht sagen, weil ich es alles nicht kenne. Also ich bin immer noch ein bisschen dabei, die Nachrichten nachzuholen, die ich in den Tagen verpasst habe. Das war einfach stressig. So, im Übrigen gehen wir auf 9 Uhr zu, Alina. Was sagst
Ja, was haben wir denn noch? Warum setzt
du? Letzte.
Russland keine Luftwaffe ein? Letzte Frage.
Tut's doch. Also, die Frage geht von falschen
Stimmt.
Voraussetzungen aus, weil Russland einsetzt. Also, wir sehen, wenn du in Donetsk haben wir sie fliegen sehen, in Cherson habe ich sie fliegen sehen, die gehen im Tiefflug darüber, also Russland hat Luftwaffe am Start. Also das ist da.
Ja. Aber auch da ist es tatsächlich so, das kann ich nicht oft genug wiederholen. Also ich war ja auch da bei FDJK an der Front und so weiter, bei den Positionen und habe mich mit den Soldaten unterhalten. Und das ist wirklich so, die Leute, also die Soldaten schützen die Zivilisten. Das Problem ist, dass an vielen Orten die Ukrainer ihre Basen eben mittendrin in irgendwelchen Dörfern haben oder also zwischen Häusern oder die Häuser sind direkt dahinter oder sowas. Und da kannst du nicht einfach raufballern, weil du würdest die ganzen, ja, die zivilen Gebäude mit in die Luft sprengen. Und das machen die nicht. Das machen die Russen einfach nicht. Deshalb dauert das alles so lange. Du musst es nach und nach mühsam irgendwie erobern. So. Erst die Artillerie zerschießen von den Ukrainern und dann Soldaten in die Dörfer reinschicken und nach eben rausholen. So gehen die vor. Und einfach nur alles niederballern, und da würden sehr, sehr viele Zivilisten bei draufgehen. Deshalb dauert es leider.
Gut, deswegen sehen wir demnächst alles genauer. Unsere Stunde ist rum.
Na denn,
Also ich,
vielen Dank
ja, ich habe jetzt noch
eure
keine weiteren.
Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ja, und hoffentlich haben wir beim nächsten Mal besseres Internet. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit zu hören war.
Dann würde ich sagen, ich glaube, bei dir war gut.
Ah, okay.
Bei
Alles
mir
klar.
weiß ich nicht, was da los war, wieso ich manchmal verschwunden bin. Eigentlich habe ich voll
Gut.
Internet.
Wird uns die Regie nachher erzählen, was da ist. Gut.
Ja. Wobei,
Alina,
Fun Fact am Ende, ich
ja,
nutze
wir
ein
hatten, ja.
VPN. Ich nutze ein VPN aus Kiew. Also offiziell sitze ich in Kiew.
In Kiew, das ist schön, dann suchen sie dich gerade. Was wollte ich noch gesagt? Darum ist das Internet auch so scheiße. Aber gut. Übrigens, hier war noch die wichtige Frage zum Abschluss. Die ganz wichtige Frage: Was macht unsere Scheidung an einer Frage? Du hast das Thema
Ja,
aufgebracht. So.
die Papiere habe ich doch.
Ja, wir haben es ja nicht geschafft, zum Abzugehen. Also wir sind einfach immer an unterschiedlichen Stellen. Wir sind ferngesteckt. Gut. Also.
Müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten, um.
Um mehr zu
Alles
erfahren.
klar. So.